in den 1. Thessalonicher 4 stehen geblieben, in jenem Abschnitt, der
die Entrückung am ausführlichsten beschreibt. In 1. Korinther 15 wird auch davon gesprochen, aber nicht so ausführlich. Am ausführlichsten in 1. Thessalonicher 14. Wir haben dazu gelesen im Kapitel 4 die Verse 13 bis 17 und bis 18. Hier in diesem Abschnitt bestätigt der Apostel Worte, die der Herr den Jüngern hinterließ, als er die letzten Stunden mit ihnen zusammen war. In Johannes 14, Vers 3, dort lesen wir, Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seiet. Also, ich komme wieder. So heißt es in Johannes 14, 3. Der Herr kommt hernieder. So heißt es in 1. Thessalonicher 4, 16. Johannes 14, 3. Ich werde euch zu mir nehmen. Nehmen. Zu mir nehmen. 1. Thessalonicher 4, 17. Wir werden entrückt werden. Eben zum Herrn genommen werden, aber mit Kraft. Er muss uns entrücken, das heißt einer starken Umklammerung entreißen. Aber es ist die gleiche Wahrheit. Johannes 14, 3, damit, wo ich bin, auch ihr seiet. 1. Thessalonicher 4, 17, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also Wahrheiten, die der Herr gelehrt hat, werden bestätigt. Dazu enthüllt Paulus weitere Dinge, die in Johannes 14 noch nicht genannt werden. Zum Beispiel, dass die Verstorbenen, den entschlafenen Heiligen aus den Gräbern entrückt und zusammen mit den lebenden Gläubigen entrückt werden. Also die Entrückung der lebenden Gläubigen, das können wir aus Johannes 14 nicht ohne weiteres herauslesen. Wie wird das sein? Er sagt einfach, ich komme wieder. Ja, wann? Wenn wir schon tot sind? Aber in 1. Thessalonicher 4 bekommen wir zusätzliche Offenbarungen. In Vers 16 steht, der Herr selbst wird kommen. Und dann, je nach Übersetzung, etwas verschieden, mit gebietendem Zuruf, so in der Elberfelder 2003, also die unrevidierte, etwas bearbeitete Fassung der Elberfelder Bibel. Bei Luther mit einem Feldgeschrei. Das entsprechende griechische Wort lautet keleusma. Das kommt nur hier vor als Hauptwort. Das ist ein Hauptwort. Das kommt nur an dieser Stelle vor im Neuen Testament. Aber das Verb, von dem das Hauptwort abgeleitet ist, keloio, ist im Neuen Testament sehr häufig belegt. Ein sehr gebräuchliches Verb, 27 Mal kommt es vor und es heißt immer befehlen oder gebieten. So ist also ein keloisma, ist ein Befehlsruf. Nun, Elberfelder übersetzt gebietender Zuruf, also das Gebieten ist da enthalten, aber es ist nicht ein Zuruf, es ist ein Befehl, das ist ja nicht das Gleiche. Ein Zuruf ist es viel zu allgemein. Man kann jemandem zurufen, um zu sagen, gut so, mach weiter. Man kann jemandem zurufen und sagen, komm her, ist einfach zu unbestimmt. Es ist also ein Befehlsruf und was dieser Befehlsruf bedeutet, also es ist ein Befehl an die Seinen. Und dieser Befehl ergeht aus dem Mund des Allmächtigen. Er, der die Macht hat, die Toten aus den Gräbern zu rufen. Er, der die Macht hat, die Lebenden zu verwandeln. Schlagen wir dazu auf, Johannes 5, 28. Johannes 5, 28. Wundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Genau das wird dann geschehen. Es kommt die Stunde, wir wissen noch nicht viel, wir können das auch heilsgeschichtlich noch nicht einordnen, aber durch das, was die Apostel vom Herrn geoffenbart bekamen, können wir es auch heilsgeschichtlich einordnen. Das wird das Ende der Gemeindezeit sein, wenn der Herr die Erlösten zu sich ruft. Und dann werden die in Christus Entschlafenen, die Toten in Christus, diesem Ruf gehorchen und auferstehen. Er wird, so wie er damals vor dem Grab des Lazarus stand vor dem Grab eines Verstorbenen und rief: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Das war die Stimme, das war der Befehl der Allmacht. Lazarus blieb keine Wahl, er konnte nicht sagen: Mir gefällt es hier, so ich bleibe noch ein bisschen. Er musste heraus. Und so wird der Herr uns, die Lebenden und auch die schon Verstorbenen, er wird befehlen und dann, wir werden folgen. Sein Wille wird dann geschehen. Er befiehlt alles der Allmächtige. Der spricht und es wird. Der Ruf wird als ein, oder es wird von einem dreifachen Ruf hier gesprochen. Er wird also rufen, ein Befehlsruf. Dann heißt es mit der Stimme des Erzengels oder eines Erzengels. Nun ist die Frage, ob er ruft mit einer Stimme, welches die Stimme eines Erzengels ist, so könnte man das ja vom Deutschen her wenigstens verstehen. Oder heißt es, er befiehlt, dieser Befehlsruf, und dann ergeht auch die Stimme eines Erzengels, die diesen Ruf begleitet. Nun, es ist ganz sicher nicht denkbar, dass es diesen begleitenden Ruf braucht als Unterstützung, um den Befehlsruf etwas kräftiger zu machen. Das dürfen wir getrost ausschließen. Aber es kann ein begleitender Ruf wie der Zustimmung oder des Lobes oder der Bewunderung sein. Wir lesen in der ganzen Bibel, wie die Engel, wie sie regen Anteil daran nehmen, was Gott in der Erlösung wirkt. Ein Engel kündigte die Geburt des Erlösers an. Also kündigte die Empfängnis des Erlösers an, Lukas 1. Dann Engel kündigten die Geburt des Erlösers an, Lukas 2. 1. Timotheus 3,16 sagt der Herr, dass er gesehen wurde von den Engeln. Also anerkanntermaßen groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott offenbart im Fleisch und dann gesehen von den Engeln. Engel haben ihn die ganze Zeit beobachtet während seines Lebens. Sie begleiteten ihn während der Gefangennahme, aber standen wie Gewehr bei Fuß und rührten sich nicht. Er hätte ihnen befehlen können. Sie waren Zeugen der Auferstehung, sie saßen im Grab. Sie waren Zeugen der Erhöhung des Herrn, wie Apostelgeschichte 1 sagt. Sie sind auch Zeugen des Wandels der Gläubigen. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel geworden, den Engeln und den Menschen. 1. Korinther 4. Sie sehen, wenn die Gemeinde zusammenkommt, auch wie sie sich verhalten beim Gebet. Darum sollen die Frauen eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Die sehen das, weil sie die Herzen nicht lesen können. Aber das Zeichen können sie sehen. Und Epheser 3, Vers 10 sagt, dass die Gemeinde den Fürstentümern und den Gewalten, das sind den Engeln, ein Zeugnis sind von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Und die Vollendung der Erlösung, das muss die Engel mit überaus großer Freude, mit Jubel erfüllen. Wir lesen von den Engeln, dass sie, als sie Zeugen der Schöpfung waren, jauchzten. Das steht in Hiob Kapitel 38. Und wenn sie schon bei der Schöpfung, bei der Erschaffung der Welt jubelten, wie viel mehr, als sie Zeugen waren aller Werke Gottes der Erlösung und dann der Vollendung der Erlösung. Und so Ist das vielleicht so zu verstehen? Stimme eines Erzengels. Und dann drittens die Posaune Gottes. Das ist der dritte Ruf, der ergeht. Die Posaune Gottes, wir lesen in 2. Mose 19, vom Vers 16 an bis zum Vers 19. 2. Mose 19, Verse 16 bis 19. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen und sie stellten sich auf am Fuß des Berges und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte sehr und der Posaunenschall wurde immer stärker. Also hier, wo wir davon lesen, wie Gott herabstieg, ertönt diese Posaune. 1. Thessalonicher 4, 17. Der Herr steigt herab vom Himmel und die Posaune ertönt wieder. Und auch Paulus sagt in 1. Korinther 15, 51 und 52, dass die letzte Posaune ertönen wird, das letzte Signal, das direkt vom Himmel kommt, ertönen wird bei der Entrückung. 1. Korinther 15, 51 und 52. 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Also die Posaune begleitet das Herabsteigen des Herrn, der Posaunenschall. Und dann lesen wir auch, dass Posaunen im Alten Testament sie ertönten, um das Volk zu versammeln. 4. Mose, Kapitel 10. 4. Mose, Kapitel 10, Verse 1 bis 3. 4. Mose 10, Verse 1 bis 3. Und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir zwei Trompeten aus Silber in getriebener Arbeit, sollst du sie machen, und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Und bläst man sie, so soll die ganze Gemeinde sich zu dir versammeln an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Es ist also auch das Signal zur Versammlung des Volkes Gottes und die Entrückung, das ist die große, endgültige und vollständige Versammlung des ganzen Volkes Gottes, aller Erlösten. Darum also die Posaune in 1. Thessalonicher 4. Und danach werden wir, jetzt wieder zurück zu 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Dieser Ausdruck entrückt ist sehr stark. Weggerissen kann man auch übersetzen. Harpazo. Das wird zum Beispiel in Johannes 10 wird das verwendet für das, was der Wolf tut, wenn er in die Schafshirte einbringt. Johannes Kapitel 10, Vers 12. Johannes 10, Vers 12. Der nicht Hirte ist, an die Schafe hören, sie den Wolf kommen, ist von Schaf zu Schaf und von Wolf rauben sie. Das
Gleiche, also nimmt dann Schaf und rein und es führt es weg.
Dann wird dieses Verb auch verwendet in Apostelgeschichte 23, Vers 10. Ja, wir können auch 39 zuerst aufschlagen, um zu sehen, dass es verwendet wird in ganz ähnlichem Zusammenhang wie in 1. Thessalonicher 4 auch an anderer Stelle. Apostelgeschichte 8, 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Also er griff ihn und riss ihn hoch und trug ihn weg. Dann Apostelgeschichte 23, Vers 10. Apostelgeschichte 23, Vers 10. Eine ganze Menge, eine Volksmenge, ein Volksauflauf. Juden fallen über den Paulus her, halten ihn fest, wollen ihn umbringen. Und dann heißt es im Vers 10, nein, das ist nicht dort auf dem Tempelplatz, habe ich jetzt falsch gesagt. Nein, das ist dort, wo er vor Gericht sich zu verantworten hat. Und dann sagt er etwas über die Auferstehung. Und dann fallen Pharisäer und Sadduzäer übereinander her. Und die wollen, jeder will den Paulus auf seine Seite herüberreißen. Und dann steht im Vers 9 und 10, Apostelgeschichte 23, Verse 9 und 10, es entstand aber ein großes Geschrei. Und einige der Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten heftig und sagten, wir finden an diesem Menschen nichts Böses, wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat. Als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete der Oberste, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden und befahl der Truppe hinabzugehen, ihn aus ihrer Mitte wegzureißen. Die wollten ihn festhalten und er musste den Paulus wegreißen von ihnen. Und diese verschiedenen Stellen zeigen schön, was dieses Verb beinhaltet. Der Herr wird uns entrücken. Er muss uns wegreißen, herausreißen aus einer starken Umklammerung. Aus dem ganzen Machtbereich Satans. Er muss uns herausreißen aus der Umklammerung der Welt. Er muss uns herausreißen aus der Gegenwart der Sünde. Endlich. Wir sind durch Glauben gerechtfertigt von der Sünde und durch Gnade können wir auch Sünde überwinden, dass sie nicht über uns herrschen muss, aber sie ist immer da. Immer bereit hervorzubrechen und die Oberhand über uns zu gewinnen. Aber dann werden wir auch aus der Gegenwart der Sünde herausgerissen werden und auch von der eigenen Lust herausgerissen, wie einst Lot. Lot war ein Gerechter. Das sagt 2. Petrus 2 ausdrücklich. Und darum darf er nicht in Sodom bleiben, wenn Sodom im Gericht untergehen soll. Und als er noch zögerte, haben die Engel ihn bei der Hand genommen und einfach herausgerissen. Und so wird er uns herausreißen. Entrückt. Und dann sagt Paulus noch etwas, dass wir entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen. In Wolken, dem Herrn entgegen. Das kann drei Dinge bedeuten, oder besser gesagt, alle diese drei Dinge sind damit gemeint. Wolke steht für eine große Anzahl von Personen. So verwendet das Neue Testament das Wort Wolke. Zum Beispiel Hebräer 12, Vers 1. Dort steht, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, eine so große Anzahl von Gläubigen, die im Glauben gewandelt sind und ein Zeugnis gewesen sind, diese ganze große Anzahl von Zeugen nennt Hebräer 12, Vers 1 eine Wolke. Und wenn es heißt, dass wir in Wolken dem Herrn entgegen entrückt werden, dann bedeutet das in großen Scharen. Unzählige Scharen werden dem Herrn entgegen entrückt. Die Wolke erinnert uns aber auch an das, was im alten Israel seit der Erlösung aus Ägypten die Gegenwart des Herrn unter seinem Volk markierte. Die Wolkensäule. Das war die Gegenwart des Herrn unter seinem Volk. Das war seine Herrlichkeit, die in der Mitte seines Volkes wohnte. 2. Mose Kapitel 40, Vers 34. 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Somit bedeutet das, dass wir mit der Entrückung eingehen in die Gegenwart des Herrn. Wir gehen ein in die Herrlichkeit. Zweite Bedeutung. Dritte Bedeutung. Wir entschwinden den Blicken der Welt. Denn so wird dieser Ausdruck verwendet in Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und so warten wir auf den Tag, wir warten sehnlichst. Und was wird das sein, wenn mit einem Mal diese Stimme ergeht und uns zum Herrn ruft? Und alle werden zu ihm gerufen, keiner wird fehlen. Wenn dann eingehen in seine Herrlichkeit und den Blicken der Welt entschwinden. Es wird sein wie bei der Entrückung Henochs. Es heißt in Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 11, Vers 5, Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Es wird sein wie nach der Entrückung des Elia, da meinten die Prophetensöhne, sie müssen ihn suchen gehen. Elisa sagt, keinen müssen nicht suchen. Sie gehen ihn suchen, finden ihn nicht. Also er war wirklich ihren Blicken für immer entschwunden. Und so werden wir den Blicken der Welt entschwunden und nicht gefunden werden. Und das liegt nahe, dass man uns suchen wird. Tja. In Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Um dann, für dann, alle Zeit beim Herrn zu sein. Und das müssen wir sehr wohl beachten. Auf solche ganz klaren Aussagen müssen wir achten, denn hier wird ganz eindeutig der Unterschied gezeigt zwischen dem Kommen des Herrn, wenn er kommt und die Gemeinde zu sich entrückt, und nachher sein Kommen, dann wird er auf die Erde kommen. Und es steht ausdrücklich, zum Beispiel in Sacharja 14, dass er auf die Erde kommen wird, auf diese Erde, also nicht nur uns seinem Volk entgegen, sondern auf die Erde, und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Und das kann man nur verstehen, begreifen, richtig einordnen, wenn man erkennt und versteht, der Herr kommt zuerst, um die Gemeinde zu sich zu entrücken, und dann werden wir ihm entgegen entrückt in die Luft. Dann kommt er nicht auf die Erde. Und danach, später, zu seiner Zeit, etwa 7 Jahre später, kommt er auf die Erde. Sacharja Kapitel 14. Verse 3 und 4. Hier wird sein Eingreifen beschrieben, wie er vom Himmel her auf die Erde kommt, eingreift um sein Volk Israel, das in größter Bedrängnis ist, zu retten. Sacharja 14, 3 und 4. Und der Herr wird ausziehen, wird sich aufmachen aus seiner himmlischen Wohnung. Und dann wird er ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie am Tag, der kämpft, am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Aber die Hoffnung des Christen, die Hoffnung der christlichen Gemeinde, die glückselige Hoffnung ist nicht, dass der Herr kommt und Krieg führt gegen die Feinde des Volkes Gottes, sondern dass er kommt, uns zu sich ruft und wir ihm entgegen entrückt werden, um alle Zeit bei ihm zu sein im Himmel, nicht auf der Erde zu bleiben. Bei ihm im Vaterhaus, im Himmel. Und das gilt für alle Gläubigen, das galt für alle Gläubigen in der Gemeinde in Thessalonich, das galt für alle Gläubigen, die an das Evangelium des Sohnes Gottes glaubten. Damals für alle, bis heute für alle Gläubigen. Jeder, der durch den Glauben ein Kind Gottes geworden ist, aus Gott geboren, wird entrückt werden dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ein ewiger Trost beim Herrn sein. Wir werden nie mehr hinausgehen, so sagt es Offenbarung 3, Vers 12. Wir werden nie mehr auseinandergehen. Die Entrückung ist die vollständige Überwindung des Sündenfalls und all seiner Folgen. Beim Sündenfall hatte der Mensch sich von Gott abgewandt und damit die Gottesferne gewählt. Und seither strebt der Mensch und die ganze Schöpfung, die ja dem Menschen untertan gemacht wurde, in der Schöpfung, und als der Mensch fiel, fiel damit der Mensch und die ganze Schöpfung von Gott ab und strebt seither beständig weg von Gott. Alles strebt weg von Gott, von der Quelle des Lebens, vom Licht, immer abwärts, hin zum Dunkel, in die Finsternis, in den Tod, unaufhaltsam, immer weiter weg. In der Entrückung wird diese jahrtausendelang anhaltende Bewegung, dieses beharrliche Wegstreben von Gott und auch das Auseinanderdriften der Menschen, geht ja damit Hand in Hand, die Entfremdung voneinander, das wird dann endlich umgekehrt und für immer überwunden. Und so ist die Entrückung der vollständige Triumph des Werkes der Erlösung, das unser Herr am Kreuz gewirkt hat. Was für ein Triumph! So wird er verherrlicht, sein Werk verherrlicht, und die an ihn geglaubt haben, werden ewig glückselig sein. Glückselig, voller Glück. Glück ohne Schatten, Glück ohne Reue, Glück ohne Ende, Glück, das immer größer wird, immer tiefer wird, das nie verblasst. Unvorstellbar für uns. Das ist die Glückseligkeit. Beim Herrn sein, ihn sehen, wie er ist, sein Angesicht sehen. Darum ist also diese Auswirkung der glückseligen Hoffnung Trost. Wahrer Trost, der einzige wirkliche Trost, den es gibt. Dann 1. Thessalonicher 5. Dieses Kapitel lehrt uns, oder hier verstehen wir, dass das Wissen um die Wiederkunft des Herrn versetzt uns in die rechte Beziehung zur Welt. Der Apostel fährt hier fort mit dem in Kapitel 4, Vers 13 begonnenen Thema. Er spricht weiterhin von der Wiederkunft des Herrn. In Kapitel 4, dort ging es um das Kommen des Herrn für seine Gemeinde. In Kapitel 5, 1 bis 3, dort geht es um das Kommen des Herrn und die Welt. Wie wird das Kommen des Herrn für die Welt sein? Wenn er kommt, um die Gemeinde zu sich zu entrücken, wird die Welt nur insofern davon berührt, dass Menschen fehlen. Aber sonst, er greift nicht ein in die Welt. Sondern im Gegenteil, er überlässt sie noch mehr sich selbst und ihrem sündigen Drang immer weiter weg von Gott. und die Finsternis nimmt zu. Aber dann wird er erscheinen, in dieser Welt erscheinen und eingreifen. Und die Verse 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3, die sprechen von diesem Erscheinen in der Welt. Und dann schließt Paulus daran, in den Versen 4 bis 9, die Schlussfolgerungen, die wir daraus zu ziehen haben. Wenn das stimmt, dass der Herr kommt und diese Welt richtet, dann muss das bei uns zu einem ganz entsprechenden Verhalten führen. Ja, lesen wir jetzt die Verse 1 bis 9. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 9. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht. Und die, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die vom Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm die Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, das Kommen des Herrn ist für die Gläubigen ein Trost, aber nicht für die übrigen. Das steht ja in Kapitel 4, Vers 13. Die Gläubigen haben Trost, die übrigen nicht. Ja, warum nicht? Weil Gott sie nicht trösten will. Nein, weil sie nicht glauben. Dann gibt es keinen Trost. Also Kapitel 4, Vers 13 steht, damit ihr euch nicht betrübt, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Kapitel 5, vielleicht ist euch beim Lesen aufgefallen, dass er hier wieder von den Übrigen spricht, im Vers 6. Lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen. Und hier wird in den Versen 1 bis 3 beschrieben, warum für die Übrigen das Kommen des Herrn kein Trost sein kann. Erstens haben sie jetzt keinen Trost, weil sie nicht daran glauben. Zweitens haben sie dann, wenn es geschieht, woran sie nicht glauben, alles andere als Trost, nur Entsetzen. Nur Entsetzen. Ungemildertes Entsetzen. Entsetzen ohne jeglichen Schimmer von Milderung oder Hoffnung, dass es sich irgendwie wende. Nichts. Nun, Paulus beginnt dieses Kapitel mit einem sehr auffälligen Ausdruck, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft. Dieser Ausdruck kommt dreimal vor in der Bibel. Und das ist ein weiterer Schlüssel zum rechten Verständnis dieser Verse 1 bis 3, wann das geschehe. Es gibt ja Leute, die sagen, das geschieht alles gleichzeitig, Entrückung und das, alles gleichzeitig. Also, die erste Stelle, wo das vorkommt, ist in Daniel Kapitel 2, Vers 21. Daniel Kapitel 2, der Vers 21. Daniel hat gebetet um Verständnis einer verborgenen Sache, eines Traumes, den Nebukadnezar gehabt hatte, aber den er niemandem sagte. Und so war das verborgen, niemand konnte es wissen. Daniel betet, Gott enthüllt ihm den Traum. Und der Inhalt dieses Traumes ist ja, die Botschaft dieses Traumes ist ja der Gang der Reiche der Welt, also jener Zeit, in der nicht mehr Juda Haupt der Nationen ist, wie aufgrund der Erlösung aus Ägypten es gewesen war, sondern jetzt sind die Nationen die Heiden Haupt geworden. Das goldene Haupt bist du. Das also wird dem Daniel enthüllt, offenbart. Dieser große Umschwung oder Umbruch in Gottes Heilshandeln. Israel wird auf die Seite gesetzt, wird eine Untertan-Nation. Die Zeiten der Nationen beginnen. Und zudem sagt hier Daniel in Daniel 2, Vers 21, also lesen wir 20 und 21, Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Also dieser Ausdruck steht für einen Einschnitt in Gottes Heilshandeln. Es ist eine neue Heilszeit, hat angefangen. Nicht mehr Israel Haupt, Israel ist ein Sklavenvolk geworden, ein Untertanenvolk. Von da an sind die Nationen Haupt und es haben begonnen jene Zeiten, die Jesus in der Endzeitrede von Lukas 21 nennt, die Zeiten der Nationen. Und das kommentiert Daniel so, indem er sagt, Gott ändert Zeiten und Zeitpunkte. Dann Apostelgeschichte 1, die zweite Stelle, wo dieser Ausdruck vorkommt. Apostelgeschichte 1, 6 und 7. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Also, dass wieder Israel Haupt wird und den Nationen untertan. Also, kommt jetzt das Ende der Zeiten der Nationen und wieder unsere Zeit, wo wir eine erhöhte Nation sind? Stellst du für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Es ist nicht eure Sache, er verrät noch nicht warum, aber wir wissen es jetzt warum. Nein, jetzt beginnt etwas anderes, jetzt kommt die Gemeindezeit. Das mit der Umwälzung der Verhältnisse, das steht noch aus. Und diese Umwälzung der Verhältnisse, Zeiten und Zeitpunkte, die kommt dann, wenn der Herr erscheint und die Nationen gerichtet werden. Und dann wird Israel wieder die erste der Nationen sein. Und das steht darum nicht zufällig. In 1. Thessalonicher 5, Vers 1, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Das ist eben nicht eure Sache. Aber ihr wisst, was geschehen wird. Ihr wisst genau, der Herr wird kommen. Aber dann sagt er nicht, er wird kommen und euch zu sich rufen, sondern dann sagt er, er wird dann kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und sein Kommen wird nur Entsetzen sein. Man kann fünf Dinge sagen darüber, wie das Kommen des Herrn am Tag des Herrn für die Welt sein wird. Unerwünscht, wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb will man ja durchaus nicht. Ein Dieb im Haus, nur das nicht. Also unerwünscht. Wie ein Dieb in der Nacht. Dann unverhofft, plötzlich. Dann, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich das Verderben über sie. Schmerzhaft, wie Geburtswehen. Es muss ja sehr schmerzhaft sein. Also unerwünscht, unverhofft, schmerzhaft, dann katastrophal, Verderben. Verderben kommt über sie, also katastrophal, unerwünscht, unverhofft, schmerzhaft, katastrophal und unentrinnbar. Niemand kommt davon. Sie werden nicht entfliehen. Wenn das Reich Christi erscheint, dann werden die Menschen erkennen, wie dieses Reich in Wirklichkeit ist. Und im Licht dieses hereinbrechenden Reiches werden sie dann erkennen, aber dann ist es zu spät. Dann werden sie erkennen, wie übel, wie böse das Reich ist, an dem sie ihr Leben lang gebaut haben. Ein Reich der Lüge, ein Reich der Einbildung, des Stolzes, der Hoffart, Hochmut, der Undankbarkeit Gott gegenüber. dann werden Sie sehen, wie böse die Welt wirklich ist. Und nun stellt der Apostel Paulus den Wandel des Christen, die wir nicht in diesen Tag gehen werden. Der Herr nimmt uns vorher heraus. Aber er stellt den Wandel des Christen in das Licht dieses Tages. Warum macht er das? Was will er damit erreichen? Ja, er sagt es ja. Dass wir daran lernen, uns ganz anders zu verhalten als eine Welt, die so verdorben ist, so übel ist, dass Gott sie niederwerfen muss. Dass er sie im Zorn zertrümmern muss. Dass er alle Werke, die Menschen hier getan haben, im Feuer verbrennen muss. Und wenn die Welt nach Gottes Urteil so ist, dann muss das uns doch lehren, die Ziele, die Ideale, das, wonach die Menschen in der Welt geifern, zu verachten. Was geht das uns an? Oder wollen wir uns auch einen Namen machen, reich werden, noch schöner sein und so weiter? All dieses gottlose Jagen, dieses Nichtige, dieses Verlogene, Gott wird das alles heimsuchen und richten. Und wenn das wahr ist, dann werden wir uns gründlich von den Werken und den Wegen der Welt absondern. Darum ist es uns offenbart, genau darum. Wir sollen wissen, wie das Ende dieser Welt aussieht. Petrus, der auch das Ende dieser Zivilisation beschreibt, wie Gott im Gericht alle Werke, die Menschen hervorgebracht haben, verbrennen wird. Petrus, der das beschreibt, sagt genau das Gleiche wie Paulus. 2. Petrus 3,11. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches sollte dir dann sein in heiligem Wandel und in Gottseligkeit? Wenn das stimmt, dass Gott das alles auflösen wird, dass alles verbrennen wird, welches sollte dir dann sein in heiligem Wandel? Euch von dieser Welt unterscheiden. Entsprechend stellt Paulus in den Versen 1. Thessalonicher 5, in den Versen 4 bis 9, die Unterschiede zwischen den Christen und den Übrigen einander gegenüber. Ihr seid Söhne des Lichts und des Tages, ihr seid nicht von der Nacht und der Finsternis. Wir wachen, sie schlafen. Also lauter Gegensätze. Wir sind nüchtern, sie sind trunken, leben wir in einem Taumel. Fliehen vor der Realität, machen die Augen zu vor der Wirklichkeit, sind trunken. Wir sind zum Heil bestimmt, sie sind zum Zorn bestimmt. Nicht, weil Gott sie dazu verordnet hat, sondern weil sie nicht glauben, hat Gott bestimmt, dann kommt Zorn über euch. Und dem können sie nicht entrinnen. Und größere Gegensätze gibt es ja nicht. Heil oder Zorn, Heil oder Verdammnis. So groß sind die Unterschiede. Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung. Nicht zum Zorn, jene zum Zorn, wir zur Errettung. Nun, woher kommt es, dass diese Unterschiede so groß sind, wie Tag und Nacht, Schlafen, Wachen, Nüchtern sein, Trunken sein? Woher kommt das? Worauf ist das zurückzuführen? Es liegt daran, dass die Zuneigungen der Gläubigen und der Ungläubigen entgegengesetzt sind. Der Gläubige oder der durch den Glauben Geheiligte, er liebt, was Gott liebt und er verabscheut, was Gott verabscheut. Der Ungläubige, er hasst, was Gott liebt und er liebt und begehrt die Dinge, die Gott verabscheut. Seine Zuneigungen sind versetzt. Jeder Mensch, dem kann kein Mensch sich entziehen, hat Hass und Liebe. Jeder Mensch. Wir sind so gemacht. Wir haben Liebe zu gewissen Dingen und wir haben Abscheu vor gewissen Dingen. Liebe und Hass, so sind wir gemacht. Dem kann sich niemand entziehen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Die Frage ist, was wir lieben und was wir verabscheuen. Nun, die Sünde hat den Menschen wirklich verdreht und verkehrt gemacht, ganz buchstäblich. In Philipper 2, Vers 13 nennt Paulus uns Menschen ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Also was oben sein sollte, haben wir nach unten gekehrt und was unten sein sollte, haben wir an die Spitze gehoben. Verdreht und verkehrt, falsch gepolt. Und so könnten wir jetzt eine ganze Reihe von Stellen durchgehen, die davon sprechen, von den Dingen, die die Gläubigen hassen. Ich nenne nur eine Stelle, Psalm 97, Vers 10. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Der Gläubige hasst das Böse. Der Hass des Sünders, Johannes 3, Vers 20. Johannes 3, Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er liebt das Licht nicht, er hasst das Licht. Die Liebe des Heiligen. Der Heilige liebt Gott, er liebt den Nächsten. Psalm 19,140, er liebt Gottes Wort. Die Liebe des Sünders, Lukas 11,43, er liebt den ersten Platz in den Synagogen. Das liebt er, dass man ihn bewundere, dass er einen Rang und Ansehen habe. Das liebt der Sünder. Johannes 3,19, er liebt die Finsternis. Also die Zuneigungen sind versetzt und genau entgegengesetzt. Nun hat der Sohn Gottes angekündigt und gesagt, dass auf das Ende der Zeit hin, wenn die Gottlosigkeit immer mehr überhand nimmt, dann wird in vielen die Liebe erkalten. Was passiert, wenn in einem Gläubigen die Liebe erkaltet? Dann beginnt er immer mehr, die Dinge auch zu lieben, die die Ungläubigen lieben, und jene Dinge, die Gott liebt, immer weniger zu lieben und mit der Zeit zu ignorieren und das heißt letztlich zu hassen. Das heißt, er wird in seinen Zuneigungen den Ungläubigen immer ähnlicher. Und wenn das geschehen ist, dann wird er eben schlafen, wie alle Welt schläft, und nicht auf das Kommen des Herrn warten. Und so will Paulus mit dieser Ankündigung vom Tag des Herrn, wie der sein wird, will er uns alle lehren, dass wir uns im Licht dieses Tages fragen, wie stehen wir, wie sind wir, wo sind unsere Herzen, was lieben wir, was verabscheuen wir? Sieht man den Unterschied zwischen uns und denen, die nicht glauben? So deutlich, wie es Paulus hier beschreibt. Sind unsere Zuneigungen ganz deutlich? Wir lieben den Herrn, sein Wort, seine Sache, sein Volk, über alles. Oder ist es nicht mehr so? Ist die Liebe erkaltet? Nun, wir sind alle in dieser Sache nicht nur herausgefordert, wir sind auch angefochten, wir sind auch anfällig. Und darum haben wir es nötig, dass wir uns auch gegenseitig ermuntern, stärken, trösten, das tun, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, und uns anreizen zur Liebe. Zusehen, dass wir dabei bleiben und gestärkt werden in der Liebe zum Guten, zu Gott, zu seinem Wort, zum Bruder, zur Wahrheit und uns der Welt nicht anpassen. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle und machen dann morgen fort.